Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Was für eine Show! Da wirst du doch verrückt!
Das kannst du dir nicht ausdenken!
60 Minuten Volldampf!
Glanzparade!
Mit Frank Buschmann, Wolf Fuß und Thomas Wagner! Das wird spitze!
Und batsch, ist wieder Montag. Hier ist die Glanzparade. Ich bin im Castello. Meine Mannschaft spielt heute. Und ich musste mich entscheiden und... Aufgrund einer glücklichen Fügung hat der Kollege Thomas Wagner gesagt, jawohl, da springe ich ein, deine Mannschaft braucht dich jetzt. Dementsprechend ich heute nicht im Studio, aber wir haben eine Top-Besetzung. Timo Schmidtchen ist da, Thomas Wagner ist da und von der Gottesleiter hinunter, von der Himmelsleiter hinunter gestiegen ist Frank Buschmann. Ich wünsche euch viel Spaß, habt eine schöne Sendung und sportlich bleiben.
Ja, dankeschön. Und da ist die Kamera. Liebe Grüße in Richtung Düsseldorf, in Richtung, das ist Icon League, wo er da ist, ne?
Ja. Ja,
in Richtung Icon League und Wolf Christoph Fuß. Er hat schon gesagt, wer heute hier im Studio ist. Ich nehme das nochmal auf. Dass wir beide zusammen Fernsehen machen, das hat's alles schon mal gegeben, aber in dieser Konstellation bisher ein einziges Mal.
Ne? Ein einziges Mal.
Und vor 20 Jahren haben Leute schon diese Idee gehabt.
Ja.
Thomas Wagner ist da.
Dankeschön. Schön, und ganz ehrlich, das möchte ich jetzt auch mal sagen, es macht mich stolz. Ich bin der Erste, der nach deinem Gala-Auftritt vom Samstag mit dir irgendwo in einem Studio sitzt. Dazu kann man auch mal sagen, Glückwunsch, das war groß.
Dankeschön. Ging natürlich um Stefan Raab, aber ja, es hat trotzdem Bock gemacht, dabei gewesen zu sein. Und der Mann mit dem mit Abstand besten Hautbild bei Sky, Timo Schmidtchen. Timo, ich freue mich sehr, dass du da bist. Die Ablaufgeschichte heute Abend, wann behandeln wir welches Thema, wann wird welche Musik eingeblendet, wann gibt's welche Bauchbinde, also Grafik, das bleibt bei dir.
Das ist das Problem, genau. Normalerweise telefoniere ich ja immer mit Wolf vor so einer Sendung. Ihr beide seid nicht drangegangen. Und jetzt machen wir halt ein bisschen Improvisation. Ja. Aber ich glaube, das könnt ihr doch, oder?
Ja, ja, da bin ich ganz guter Dinge. Was ist unser erstes Thema?
Das erste Thema ist, also ich denke, nach der Durststrecke von Bayer Leverkusen müssen wir einfach über Leverkusen sprechen, weil sie endlich wieder gewonnen haben, nach Jahren ohne Sieg.
Ja, ja, aber das ist tatsächlich ein spannendes Thema. Ich habe irgendwann, Thomas, vor der Saison gesagt, ich glaube, das geht weiter. Leverkusen ist für mich wieder Top-Favorit. Dann ging das los und ich war relativ schnell dabei, dass ich gesagt habe, nee, irgendwas ist anders irgendwie. Die können froh sein, wenn sie Dritter, Vierter werden. Ich weiß jetzt immer noch nicht, in welche Richtung das Pendel bei mir wirklich aussteckt. Du bist eine ausgewiesene Fußballfachkraft, das steht außer Zweifel. Du hältst es zwar normalerweise extrem mit den Bayern.
Das habe ich diese Woche auch wieder mehrmals erfahren, ja.
Aber du bist wirklich eine absolute Fußballfachkraft und du kriegst immer alles mit. Wie ist denn dein Eindruck jetzt nach dem Erfolg vom Wochenende, wo sie ja auch wieder so ein bisschen Spaß macht, Fußball gehabt haben? Sind sie in der Lage, zu den Bayern kommen wir gleich noch, deiner Meinung nach wieder eine dominante Saison zu spielen, Bayer Leverkusen? Ich habe da ein bisschen Bauchkrummen.
Also ich glaube, es hört sich paradox an, diese beiden späten Siege gegen Stuttgart im Supercup und gegen Gladbach haben ihnen im Endeffekt nicht gut getan, weil sie selber irgendwann gedacht haben, das geht ganz genauso weiter. Und du hast schon in den Spielen gesehen, dass gerade hinten, sie haben zweimal 2-0 verspielt, ne, dass da ein bisschen was klemmt. Xhaka hat eine EM gespielt, der ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, das ist für mich der wichtigste Mann. Und das einzig Gute ist, dass es früh in der Saison gegen Leipzig passiert ist. Ich glaube, wenn sie nur unentschieden gespielt hätten, wäre es, ja, wir verlieren einfach nicht. Und jetzt, glaube ich, ist das Ganze ein bisschen geschärft. Das lässt sich Alonso auch nicht so gefallen. Es kommt natürlich die Champions League, das ist der große Unterschied zum letzten Jahr. Europa League ist dann doch in der Vorrunde ein anderes Kaliber. Ich rechne wieder mit Ihnen. Erster Gradmesser in 2 Wochen in München.
Zack, auf den Punkt gebracht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Erwartungshaltung, deshalb habe ich das vor der Saison auch gedacht, weil sie ja im Großen und Ganzen die Mannschaft zusammengehalten haben.
Sogar noch besser eigentlich geworden.
So, habe ich gedacht, na ja, natürlich kann das so weitergehen, aber es ist natürlich der Fluch der guten Tat, wenn du eine Saison ungeschlagen überstehst. Das haben wir nicht ganz so oft in der Fußball-Bundesliga gehabt. Und vielleicht war da auch die Erwartungshaltung auch bei vielen neutralen Beobachtern, na ja gut, aber was soll da schon schlechter laufen? Sind die vorne so gut, wie viele sagen? Also Boniface haben wir schon immer gesagt, wenn der mal auf Strecke gesund bleibt, der Mann ist ja eine Naturgewalt. Ja. Da kannst du einen Schick auf der Bank sitzen haben, der kann auch Tore machen. Du hast mit Florian Wirtz einen Mittelfeldspieler, der torgefährlich ist. Ist das das Beste? Ah, gleich eine Fangfrage. Das Beste, was die Bundesliga offensiv zu bieten hat?
Also, wenn du natürlich Musiala oder Kane dagegen stellst, oder Müller und Sané noch, also da würde ich schon sagen, das hält sich die Waage. Aber ich frage mal umgekehrt, glaubst du, dass an einem Tag zum Beispiel so dieses Wechseltheater, geht das alles so an dem vorbei? Wir haben uns ja darüber unterhalten, ich finde es erstaunlich, wenn die Bayern sagen, wir wollen ihn und dann an 5 Millionen scheitert es. Der war vielleicht auch ein bisschen abgelenkt. Mhm. Dann habe ich gerade gesagt, Xhaka, Grimaldo war sicherlich persönlich enttäuscht, dass er bei der EM keine Rolle gespielt hat.
Hat jetzt gespielt in der Nations
League. Jetzt hat er gespielt, genau. Das sind ja auch immer so Punkte, ne? Und ganz ehrlich, und das ist jetzt ohne Witz, ich meine, du hast ja dann auch mal Basketball zweite Liga gespielt. Das ist ja auch ganz natürlich, wenn du so eine Saison spielst, dass du vielleicht nur 3% in der Birne nachlässt. Und das wäre dann schon ein Ding, warum sie vielleicht ein bisschen schleppend reinkommen.
Ja, die Personalie Tah finde ich ganz spannend. Also erstmal finde ich das insgesamt von Leverkusen und auch vom Spieler selbst sensationell gehandelt, muss ich wirklich sagen. Weil wir haben schon ganz andere Sachen erlebt, wenn ein Spieler wechseln will und nicht bereit ist, seinen Vertrag zu verlängern. Da haben wir schon verrückte Dinge erlebt. Es sieht jetzt, wir sind noch früh in der Saison, danach aus, als würden die das hinbekommen. Keine Vertragsverlängerung da. Er hat das jetzt, glaube ich, nochmal bestätigt, dass er gesagt hat, mache ich nicht.
Ja.
Ist dann ablösefrei.
Genau.
Wird dann übrigens auch spannend, ob es dann wirklich zwingend zu Bayern München geht oder nicht vielleicht doch nochmal woanders.
Premier League ist ja auch immer im Gespräch.
So. Er sagt ja wohl auch, das sei sein großer Traum.
Ist ja vom Körper her eigentlich auch prädestiniert dafür, würde ich sagen.
Aber du hast gesagt, ob ich glaube, dass das spurlos an ihm vorübergeht. Das ist mir auch zu früh, das jetzt zu beurteilen. Entscheidend ist ja immer, wenn du mal eine wirkliche Durststrecke hast. Das ist nicht eine Niederlage mal gegen Leipzig. Das ist vielleicht 3, 4, 5 Spiele ohne Sieg. Und wenn dann die ersten Stimmen kommen, ach guck mal, ist er vielleicht gedanklich doch schon bei einem neuen Club und überlegt schon, wo es hingehen kann. Da wird sich das entscheiden. Da glaube ich aber, ist der Trumpf von Leverkusen der, den sie auch in der vergangenen Saison hatten. Das, ich glaube, der sitzt auf der Trainerbank. Der Typ fasziniert mich komplett. Ich finde, ist der geilste Trainer in der Fußball-Bundesliga, oder?
Das würde ich so auf jeden Fall unterschreiben. Vor allen Dingen, was ich Wahnsinn finde, wenn solche Leute, der hat als Spieler wirklich alles gewonnen. Und dann sitzt er auf der Trainerbank. Ich fand, das war am Anfang echt ein Risiko. Der kam von San Sebastian 2. Der hat von Anfang an versucht, Deutsch zu sprechen, wo ich gedacht habe, tust du dir damit einen Gefallen? Und dann, ich war bei diesem Europapokalspiel in Monaco. Da haben sie nach 10 Mal ein Elfmeterschießen gewonnen. Und du hast gemerkt, dass in dem Club was passiert ist. Und ich bin vollkommen bei dir. Das ist durchdacht, noch ein Jahr da zu bleiben. Wie ist jetzt die Belastungssteuerung für die Champions League? Und der hat ja eine Power und einen Ehrgeiz, das zu wiederholen. Ne? Also ich finde Alonso sensationell, bin ich vollkommen bei dir.
Man unterscheidet ja immer so, ne, zwischen eher autoritären Coaches und dem sogenannten Player-Coach. Mhm. Man neigt bei Alonso dazu zu sagen, weil er auch noch so geil Fußball kicken kann immer noch, ne, wenn er da im Training mal mitmacht, neigt man zu sagen Players-Coach. Ich glaube schon, dass er die Spieler erreicht. Ich glaube aber auch, dass er sehr viel Autorität hat, oder?
Genau das. Also die sagen ja, ich habe mich mit ein paar Spielern unterhalten, die sagen, wenn im Training wirklich, dann holt er sich irgendwann die Kugel. Das hat mich an die geile Geschichte von Ernst Happel erinnert, der damals mal 3 Cola-Dosen von der Latte geschossen hat und Horst Rubisch hat gesagt, hat keiner von uns geschafft. Ja, ja. Der spielt ja Diagonalbälle noch, das ist ja Wahnsinn. Und das, glaube ich, beeindruckt Spieler dann schon. Wenn nichts dahinter herkommt, ist das schlecht. Aber ich würde tatsächlich sagen, er ist die perfekte Mischung aus Player und Autoritätscoach. Bin ich bei dir.
Hat Leverkusen das Zeug, da wollte ich nämlich drauf hinaus, weil du sollst mir ja helfen bei meinen Einschätzungen für die Zukunft. Hat Leverkusen das Zeug, mit den Bayern auf Strecke mitzuhalten und den Titel zu verteidigen?
In dieser Saison ja, auf Strecke nicht. Ich glaube, eine Wachablösung in dem Sinne, wie sie Manchester United passiert ist oder sowas, das hätte nur Dortmund schaffen können, wenn sie unter Klopp damals das Champions-League-Finale in Wembley gewonnen hätten. Dann hätten sie auf die Ebene der Bayern mal ein bisschen kommen können. Die Bayern haben so eine Wirtschaftskraft, die haben diese Strahlkraft, die haben die Erfolge und die Bayern sind auch gereizt. Leverkusen wird schon, glaube ich, auf Dauer immer noch ein Club bleiben, wo Spieler hingehen, bleiben 2, 3 Jahre und das hat auch was mit dem Club gemacht, diesen Titel gewonnen zu haben, das ist enorm wichtig.
Ja, auch in der Wahrnehmung von
Bayern. Ganz genau. Leverkusen. Und Leverkusen, den braucht keiner mehr zu sagen, ihr verkackt es ja immer kurz vor Schluss, ne? Aber die haben keine Chance, auf Dauer mit den Bayern auf einer Ebene gesehen zu werden. Aber punktuell können sie immer
mal wieder... Also meinst du, diese Saison haben wir nicht das Problem, dass die... Problem in Anführungsstrichen, dass die Bayern dann doch wieder vorne wegrennen? Du glaubst, Leverkusen...
Mein Titeltipp wäre Bayern, aber ich glaube, dass Leverkusen ganz lange dabei bleibt.
Und du?
Ich tippe nicht.
Warum?
Sag mal, was ich... ganz kurz, bist du schon wieder zickig oder was ist los? Nee. Ich meine, der hat noch keiner irgendwas getan, das kommt noch.
Nee, ich tippe nicht.
Ich meine, der Chef der Säule Glanzparade kann doch jetzt mal einen Tipp hier abgeben.
Ja, kann ich. Aber wir können auch einfach das Thema
wechseln. Du sollst ja nicht tippen, du sollst ja nur sagen, ob du, deine Einschätzung ist uns schon auch wichtig. Du bist ein wichtiger Teil, um nicht zu sagen, ein elementarer Teil dieser Sendung. Nicht nur, weil, oh, ich habe, ach
Gott, Elementarteilchen.
Ich habe was vergessen.
Der Hund.
Nein, wo ist der Hund überhaupt?
Ja, den hast du anscheinend vergessen.
Also, egal. So, Lilium Parmesanum haben wir ganz vergessen.
Das ist kein, also, da bist du ja kein Freund von. Musst du auch nicht.
Nee, aber den habt ihr immer zu Beginn. Wo ist der Hund eigentlich? Pebbles, kommst du bitte her? Pebbles, komm mal her, gib Käse.
Also das ist einer wirklich der besterzogensten Hunde, die ich je gesehen habe.
Aber kommt jetzt trotzdem nicht an den Pebbles hier. So, ach, was kommt, wollen wir machen? Da kommt sie, oder?
Ja, ja, da kommt sie.
Komm her, komm. Ja, komm mal her, sag mal Hallo zu den Leuten. Hier, komm mal her. Ja, hier. Ja. So, sag mal Hallo. So, dreh dich mal ein. Welche Kamera kann sie... Ja, du kommst, da musst du schon mal rumkommen mit der Kamera hier. So, sag mal Hallo. Ja, ist alles
gut. Hinter der Säule versteckt.
So, oh, oh, oh. Themenwechsel wolltest du machen.
Ja. Themenwechsel,
Themenwechsel. Ja. Was haben wir denn jetzt?
Gladbach, Stuttgart? Ja, ich könnte mir Gladbach was Wochenendiges vom Thomas Wagner vorstellen.
Moment. Ach so, aber Gladbach, oder?
Ja.
Darf ich dir dazu was sagen? Und jetzt kriege ich Shit von den Gladbach-Fans. Es gibt ja so Tippspiele, da musst du auch die erste Trainerentlassung der Saison tippen.
Ja.
Das habe ich Gladbach getippt.
Das ist halt schlecht. Warum tippe ich nicht?
Mein Partner im Podcast sagte mir, da hat zu viel Produkt im Haar. Ich finde Seoane, ich fand den in Bern damals einen super Trainer. Innovativ hat er mit Bern Leverkusen ausgecoacht. Dann war er in Leverkusen, erstes Jahr super. Und der wirkte letztes Jahr irgendwie so seltsam teilnahmslos irgendwann bei Borussia Mönchengladbach.
Mir geht es weniger um die Qualitäten, fachlichen Qualitäten von Seoane. Ich glaube, ein Problem von Borussia Mönchengladbach in den letzten paar Jahren ist die Erwartungshaltung. Mhm. Ne? Ich meine, wir haben übrigens das noch nicht so lange her, da haben wir gesagt, boah, das kann mal eine Mannschaft werden, die kann sich entwickeln. Letztes Jahr haben sie am Ende wirklich mit Ach und Krach die Klasse gehalten. Und dann hast du aber wieder von vielen gehört, ah ja, aber jetzt wird das. Und warum ich den ersten Trainerwechsel Gladbach getippt habe, ich halte es schon für durchaus möglich, dass die in den ersten 7, 8 Spielen nicht allzu viele Siege holen. Und wenn wir über Erwartungshaltung sprechen, dann kann ich mir tatsächlich vorstellen, da oder Hoffenheim wird es sehr, sehr unruhig, weil die gar keine Erwartungshaltung haben, die irgendwie um Hauptsache drinbleiben sich dreht, oder?
Ja, stimmt.
Aber man kann ja zu Gladbach sagen, dass sie sich spielerisch echt verbessert haben. Aber in der vergangenen Saison, glaube ich, 67 Gegentore und defensiv haben sie sich jetzt nicht verstärkt. Ne? Also die haben mit Stöger und Kleindienst und auch
Sander
die haben richtig gut drei richtig gute offensive Spieler bekommen, die natürlich auch defensiv die
Sechser wobei mir diese, machen. Aber diese Kleindienstaussagen von Wolf, das geht mir dann tatsächlich ein bisschen weit, den schon in die Nationalmannschaft singen zu wollen, das geht mir tatsächlich zu schnell. Das Thema Publikumslieblingsoption in Gladbach, da bin ich dabei, weil das einfach ein Typ ist, der Zuschauer mitnimmt. Den jetzt schon in die Nationalmannschaft zu singen, das geht mir zu weit.
Ich glaube, es ging ihm nur darum, der könnte vielleicht mal so eine Entwicklung wie Füllkrug machen, mal irgendwie. Okay. Also, ich versuche mich kurz zu fassen. Ich glaube, dass Gladbach die Mannschaft war, die 8, 9 Jahre unter Max Eberl auf dem Sprung war, irgendwann mal was zu gewinnen, wie das jetzt vielleicht bei Eintracht Frankfurt war mit Europapokal oder Pokal. Dass Max Eberl irgendwann total seinen Instinkt für die Kabine verloren hat. Dieses hat ja gefußt, ich verkaufe Spieler für viel Geld und kaufe neue. Es kam kein Geld rein, Corona hat sich schwer getroffen. Auch Marco Rose, der sie ins Achtelfinale geführt hat, der nach 3 Monate später mit Borussia Dortmund verhandelt, das hat den ganzen Club so ein bisschen getroffen.
Das war für mich übrigens so ein Knicks irgendwie.
Absolut. Ne? Also auch Eberl ihn nicht entlassen hat. Weil Borussia Mönchengladbach ist für sich ein ganz großer, geiler Verein. Da musst du nicht direkt mit jemand anderem kokettieren. Das hat den Club getroffen. Und im letzten Jahr, wenn du hingefahren bist, die Leute waren unzufrieden, wie du sagst, haarscharf im Abstieg. Ich finde, dass sie gut eingekauft haben. Und ich war am Samstag da. Das war eine ganz andere Mannschaft, eine ganz andere Einstellung. Die waren in der ersten Hälfte die bessere Mannschaft. Du hast ein Problem angesprochen in der Abwehr, die müssen sie dicht kriegen. Netz und Scully laufen seit 3 Jahren unter dem Begriff Talent. Das ist irgendwann, also wie der sich abkochen lässt von Rieder, das kannst du so nicht mehr entschuldigen. Und ich habe eben mit Timo gesprochen, wenn jetzt Gladbach begonnen hätte mit einem Heimspiel vielleicht gegen Bochum und St. Pauli und dann auswärts irgendwas geholt, dann sagst du, boah, das läuft. Jetzt haben sie den Meister und den Vizemeister, jetzt spielen sie in Frankfurt. Und wenn das verloren geht, dann bist du in einer Scheißsituation und da nützen dir auch die guten Ansätze nichts.
Ja, du hast was Wichtiges angesprochen. Ne? Diese Geschichte Eberl, Rose, ich glaube, da hat der Club wirklich so ein, wie sagt man hier in München, so eine Watschen gekriegt und irgendwas ist da in die...
Jetzt sagen ja auch viele, ja, das ist ja schon 2, 3 Jahre her. Ja, stimmt, aber Gladbachs System war auf dem tollen Auge von Eberl, hat in der Kabine gemerkt, der muss weg, der ist größere Ambition. Ich meine, dass du Thuram zum Beispiel nachher fast so abgeben musstest, das wäre dem jungen Max Eberl nicht passiert.
Vom jungen Max Ewald zum Wagner der Woche.
Oh, oh ja, das geht sogar. Das ist kein Übergang des Todes. Ja, machen wir mal.
Der Wagner der Woche.
Ja, ja. Günther Netzer vor der Lovers Lane. Ich meine, es ist für mich eigentlich unfassbar, dass der 80 Jahre alt ist. Ne?
Ja, wobei ich eins sagen muss, dass du dieses Bild ausgewählt hast, wundert mich nicht, dass... Es gibt ja Parallelen zwischen Günter Netzer und dir. Das hat mit fußballerischen Fähigkeiten nichts zu tun. Aber so der Lebenswandel in euren besten Jahren, der eint euch. Das kann man, glaube ich, sagen. Ne?
Aber danke für die Blumen.
Gute Beobachtung.
Da finde ich das super, dass er ja früher mal seinen Porsche vor der Diskothek abgestellt hat, war aber selbst irgendwo in Düsseldorf mit den Jungs feiern. Ich habe mit Rainer Bonhoff in der Halbzeit gesprochen über Günter Netzer. Günter Netzer hat ja eigentlich immer zum richtigen Zeitpunkt etwas beendet. Der strahlt so eine Souveränität aus. Und wir haben ja viele Weltstars auch verloren jetzt wirklich im Fußball, auch in Deutschland. Toll, dass wir ihn haben. Ja. Und als Spieler
80, ja, das sage ich ja,
80. Ne? Der hat keine Skandale gehabt, der hat immer noch dieselbe Frau, der ist familiär. Der hat Gladbach auf die Fußballlandkarte gebracht, mit Berti Vogts, mit Rainer Bonhoff. Der war erfolgreich als Manager beim HSV, hat die Champions League gewonnen, das vergessen ja viele. Ne? Dann hat er irgendwie auch Infront damals, hat bei den Fernsehrechten, er war als Experte mit Delling zusammen. Auch
Weltklasse.
Das hat seine Weltklasse, mit das Beste, was es gab. Und einfach, das sagen ja alle, die ihn kennen, ich habe 2 oder 3 Mal mit ihm geredet, ein ganz netter, geerdeter, bescheidener Mensch, der einfach sagt, ich habe so viel Glück in meinem Leben gehabt, ich bin einfach nur dankbar.
Ja, und fußballerisch ein Außenriss, wie ihn selten jemand hatte im deutschen Fußball. Und ich will nicht, er war ja jetzt nicht der Revoluzer-Typ wie ein Ewald Lien oder ein Paul Breitner, aber so ein herrlich... eigener Charakter auch, ich glaube auch mit einem Sturschädel. Ne?
Ja, ja, also wenn klar. Er was wollte, gerade mit Hennes Weisweiler. Ja, ja. Das muss ja teilweise so schlimm gewesen sein, dass Netzer und Weisweiler gar nicht miteinander gesprochen haben. Und dann hat der Netzer irgendwie zum Berti Vogts gesagt, sagt dem Alten, der geht heute so und dann abseits ist, wenn das lange Arschloch zu spät spielt, hat der Weisweiler über Günter Netzer gesagt. Nein, wirklich, so war das damals.
Ja, absoluter.
Und nur noch eins, was du, und das finde ich wirklich richtig. Ich habe das irgendwo heute gelesen, er hat ja nicht nur aus der Tiefe des Raums gespielt, sondern er hat mit den langen Haaren, er hat auch den Fußball aus einer miefigen Ecke rausgeholt. Ja. Ne? Er war Weltbürger einfach. Ja. Und viele haben mir immer gesagt, er ist zu langsam. Wenn du siehst, wie der teilweise Leute hat aussteigen lassen, was der für einen Schuss hatte, der wäre heute übrigens Weltklasse.
Ja, natürlich. Ich meine, das ist immer schwierig sowieso, ne, diese unterschiedlichen Zeitalter in Sportarten miteinander zu vergleichen und ihre Protagonisten. Das funktioniert eh nicht. Und ich meinte natürlich, das wirklich nur positiv, weil du ja gerade nochmal gesagt hast, er hatte keine Skandale. Er galt ja zwischendurch doch schon so als Lebemann. Du hast Ferrari angesprochen. Er wusste immer, das Leben zu genießen. Und das meinte ich, das weiß ich von dir.
Das kannst du auch. Das will ich jetzt nicht abschreiben.
Wollen wir mal in die Community gucken? Oder ist so schlimm, dass du es uns nicht zeigen willst?
Doch, jederzeit. Gerne.
Ehrlich? Also, habe ich dich jetzt überrascht?
Nein, du überrascht mich nicht mehr. Die Hund Zeiten im Büro. Sind vorbei.
Wie, Hund im Büro? Das ist doch kein Büro hier, das ist ein Fernsehstudio. Natürlich ist Pebbles dabei. Da ist aber wenig Fachliches, ne? Was ist das heute für eine flache Sendung, Thomas Belo? Nicht an uns, Thomas.
Meinst du? Echt? Ja. Ist jetzt schon flach, oder was?
Ist jetzt schon flach.
Wir haben das 20 Minuten
gespielt. Wir haben noch Zeit.
Netzer hat Standfußball gespielt.
Ohne Wolf Fuß ist die Sendung wie Mineralwasser ohne Kohlensäure.
Trinken ja aber auch viele.
Ja. Ehrlich?
Nö, also mir macht Spaß, mit dir über Fußball zu reden. Aber gut, da müssen wir jetzt in den nächsten 40 Minuten müssen wir die
gehen. Ich behalte so ein bisschen im Auge.
Community.
Also, ich finde das eigentlich ganz gut, dass es... im Internet so viel positive Verstärkung gibt. Das finde ich wirklich gut. Die Leute, die mit sich und ihrem Leben so einverstanden sind, dass sie das auch hier nochmal äußern.
Absolut.
Also wirklich eine feine Sache. Mach das schnell wieder weg, Timo. Nächstes Thema.
Na, da kommen auch oft sehr, sehr gute Einwürfe, Stelle sagen. Wirklich. Ihr denkt immer, das wäre jetzt ein guter Einwurf von mir, aber das steht meistens hier von unseren Lanzis. Und dann sage ich das einfach und dann sagt ihr, der Schmidtchen hat aber wieder Ahnung.
Ah, okay.
So läuft das nämlich.
Gut. Stuttgart hatten wir noch, ne? Wollten wir ganz kurz noch.
Stuttgart, ja. Stuttgart. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass meine Position hier verändert wurde? So nah am großen Tisch war ich noch nie.
Also, das muss aber heute auch sein.
Ich war zuletzt immer in der Ecke. Ja, ganz weit in der Ecke.
Der Buschi hat dich ja eh so. Der macht dich immer stark. Wenn Buschi dabei ist.
Ich finde, das ist auch wichtig, weil es ist der Kopf hinter dieser Sendung.
Ich bin so nah an euch dran. Das ist Wahnsinn. Das bringt uns zum VfB aus.
Ja, Buschi, das würde ich jetzt von dir gerne mal wissen, weil ich habe die gesehen. Erste Hälfte habe ich gedacht, das wird aber schon auch eine schwierige Saison. Bin aber ein Fan von Demirovic, muss ich ganz ehrlich sagen. Und würde gerne jetzt mal von dir deine Einschätzung wissen. Undav gehalten, Demirovic dazugekommen, jetzt fährst du ins Bernabeu morgen. Hinten lässt er den jungen Chase spielen. Was denkst du, vor was für einer Saison stehen die?
Kann ich noch nicht sagen. Ich hatte auch große Sorgen, weil sie ja auch wirklich wichtige Leute verloren haben. Ito ist weg, Anton ist weg, Gyrassi ist weg. Und auch wenn du ein Fan von Demirovic bist, wenn du Gyrassi verlierst und holst dafür Demirovic, werden viele erstmal sagen, ich auch, möchte ich erstmal sehen. Bei Real Madrid, entschuldige, scheißegal. Das ist genau das, wovon die geträumt haben. Da können die wirklich ohne, ist ein blöder Spruch und ein alter Spruch, aber ohne jede Erwartungshaltung hin. Alles, was sie da holen, wenn sie was holen, ist ein Add-on, ist ein obendrauf. Das ist ja eh immer so, ne? Wenn man dann jetzt sagt, ah, sie haben das Problem in diesem Jahr der Doppelbelastung, weil sie müssen jetzt Champions League spielen. Dafür reißt du dir eine ganze Saison den Arsch auf, feierst dich bis Meppen-Ost, weil du es geschafft hast. Und dann soll das eine Belastung in der kommenden Saison sein. Die Erwähnung ist korrekt, das darf man sagen, Doppelbelastung. Brauchst du einen tieferen Kader, hast du eine andere Belastung, brauchst mehr Belastungssteuerung. Aber entschuldige bitte, die spielen jetzt bei Real Madrid Champions League. Mehr geht nicht.
Ich kann es auch echt nicht mehr hören. Ja. Da muss man übrigens mal die Bayern loben. Die spielen seit Jahren diesen Dreifachrhythmus. Die sagen, Alter, dafür bin ich doch Fußballer geworden. Ne? Ja. Natürlich, wenn du jetzt in ein schlechtes Fahrwasser reinrutschst und kannst wenig trainieren, weil du immer unterwegs bist, kann das ein Problem werden. Ich finde, dass Sebastian Hoeneß echt ein guter Trainer ist. Ja. Vor allen Dingen einer der wenigen, und das gefällt mir total. Eigentlich hörst du ja bei Interviews immer, wir müssen in die Räume kommen, ins Gegenpressing, wir müssen auf die Fehler des Gegners lauern. Das ist einfach einer, der sagt, ich möchte Fußball spielen und so spielt seine Mannschaft ja auch. Ne? Karasor Stiller finde ich schon im defensiven Mittelfeld echt gut, gefällt mir. Und du hast ein paar Namen gesagt. Gyrassi ist für mich vom Potenzial der Weltklasse. Demirovic internationale Klasse.
Mio einfach mal auf der Bank gelassen zum Start, weil er gesagt hat, der wird geschont. Der hat ja Olympia gespielt.
Ganz genau. Und dann haben sie den Rieder. Dann ist ja auch so eine richtige Wildsau.
Auf den Linienrichter beim Tor.
Ja, genau. Also gefällt mir gut, muss ich sagen. Ja, ich glaube nicht, dass sie so abstürzen wie in der Vergangenheit nach Titel gewinnen.
Nee, das glaube ich tatsächlich auch nicht, weil es immer noch eine gute Mannschaft mit guten Fußballern und mit... Jetzt muss ich wieder bei der Wortwahl vorsichtig sein.
Das bist du ja immer.
Ja, die haben auch Leute, die sich für andere den Arsch aufreißen. Ja? Für mich ist das eine der Mannschaften, wo ich nur als Beobachter sage, ich glaube, das stimmt auch mit verändertem Personal weiterhin die Chemie in der Mannschaft. Und ich halte das ja für extrem wichtig. So wirken sie zumindest, so wie sie Fußball spielen. Das ist ja nicht immer nur Taktik, Technik. Das ist sehr, sehr viel zwischen den Ohren, was da oben passiert. Und wie es interagiert, wie es miteinander funktioniert. Und das wirkt mir, ich meine, wenn Demirovic sagt, pass auf, ich mache da meine beiden Hütten, aber wenn ich den Undav, den Bekloppten, nicht gehabt hätte, der, als es in der ersten Halbzeit nicht so gelaufen ist, mir immer wieder gesagt hätte, Junge, jetzt spielen wir richtig Fußball und du kannst das. Es ist natürlich, funktioniert das nicht immer. Ne? Auch Undav kann nicht Hand auflegen und dann funktioniert das. Aber das ist für mich so ein kleines Zeichen, auch wenn das dann so explizit angesprochen wird. Natürlich stimmt das dann in der Mannschaft. Funktioniert natürlich besser, wenn du dann so ein Fußballspiel gewonnen hast.
Und exemplarisch ist natürlich wirklich der 18-jährige Chase, der auch schon ein paar Fehler gemacht hat und der stellt den immer wieder auf. Der könnte ja auch irgendwann sagen, ich stelle den Karasor hinten rein, weil der ist erfahren. Ne? Und der sagt, die jungen Leute dürfen bei mir Fehler machen. Jetzt hat er, glaube ich, eine 80% Zweikampfquote gehabt, ein, zwei Unsicherheiten dabei. Aber dafür steht Sebastian Hoeneß. Und deshalb glaube ich auch, dass das ein guter Trainer ist.
Was glaubst du denn, wie sie mit dem Tempo von Real klarkommen? Also Mbappé und Vinicius, das ist ziemlich schnell.
Das ist sehr schnell. Da brauchst du einen, der chased.
Ja.
Boah. Ohne Scheiß. Ich hab's immer gesagt.
Macht man eigentlich nicht mit Namen. Hab ich
gelernt. No jokes with names, das war aber kein Joke. Das war einfach eine sehr, sehr schöne Spielerei.
Okay. Schön smooth. Weißt du, was das Problem ist? Wenn ich jetzt Trainer vom VfB Stuttgart wäre, zum Glück bin ich das nicht, da würde ich mir einerseits überlegen, in das Tempo musst du eigentlich versuchen, tiefer zu stehen, damit Mbappé gar nicht
aber das ist nicht dein
kommt.
Spiel.
Genau, das ist A, nicht dein Spiel. Und wenn du dich bei Real hinten reinstellst, kriegst du irgendwann eh eine.
Union, weißt du noch Union?
Ja, das war natürlich bitter. Letzte Minute hier, ne? Bonuccis erstes Spiel und Bellingham hat's, glaube ich, gemacht.
Immer Bellingham.
Aber wenn du gegen Real eine Chance irgendwann hast in der Champions League, dann am besten zu Beginn. Ja, und die das jetzt wahrscheinlich jetzt. Auch noch nicht.
Nein, du siehst es ja auch in der Meisterschaft. Ja. Ne? Die machen späte Tore. Dadurch sind sie nur 4 Punkte hinter Barcelona nach 5 Spielen. Aber das ist alles noch nicht so, wie man gedacht hat. Ne? Ja. Als sie jetzt noch Mbappé geholt haben, haben wir alle gesagt, um Gottes Willen, die schießen alles zusammen. So ist es bisher nicht und da bin ich ganz bei dir. Und deshalb sage ich ja, wenn du sowieso sagen kannst, da was zu holen, ist immer ein Add-on obendrauf. Ja, dann, ich würde sagen, ganz naiv, seid mutig, spielt euren Fußball und guckt mal, wie Real damit umgeht. Das erwarten die ja auch nicht zwingend, dass der VfB da schön Attacke.
Aber die suchen natürlich auch noch im Moment so die Statik ohne Groß, das muss man schon auch sagen.
Ja, ne? Aber wir sind ja auch immer, bei so Neuerungen sind wir ja erstmal skeptisch. Jetzt gibt's durch diese Champions-League-Reform, ich hab's erst überhaupt nicht verstanden, wie da gespielt wird. Man muss allerdings jetzt auch sagen, dass die Partien, die jetzt auf uns warten, schon attraktiver sind als in den vergangenen Jahren. Ich weiß noch nicht, wie es wird, aber was ist eure Meinung dazu?
Also ich habe auch vor allem mit der Auslosung gefremdelt, das war spektakulär, aber das ist ja nicht entscheidend. Entscheidend ist ja dann das, was ab morgen passiert. Du hast vollkommen recht, wir haben natürlich schon richtige Knaller jetzt dabei. Wenn du aber den Wust an Spielen siehst, dann ist auch sehr viel dabei, wo du schon Hardcore-Fan des internationalen Fußballs sein musst, um zu sagen, das muss ich aber jetzt gesehen haben. Ich finde es immer schwierig, über Dinge schon abschließend zu urteilen, wenn sie noch gar nicht angefangen haben. Ich werde mir das angucken. Was ich so immer im Hinterkopf habe, ist das Geschrei, als es um die Super League ging. Ein Riesentheater, Geldmacherei und mehr Belastung und die Kleinen fallen hinten rüber. Für mich ist dieser neue Modus der UEFA Champions League ein Schritt in Richtung Erfüllung der Ansprüche einer Super League, um das mal ganz vorsichtig auszudrücken. So weit weg ist das gar nicht. Und ich würde hier fast eine Wette abschließen. Natürlich hast du die Großen am Ende der, wie sagt man, normalen Saison, wo es um eine Tabelle geht. Natürlich hast du unter den ersten 8, die direkt in die K.O.-Phase marschieren, natürlich hast du die großen Clubs da, oder? Da wird sich an der Statik im Weltfußball oder im europäischen Fußball wird sich dadurch nichts ändern. Eher im Gegenteil.
Also ich bin vollkommen bei dir. Das ist die Super League. Das ist Planungssicherheit. Du hast auf jeden Fall eine K.O.-Runde. Also du kannst hier nicht, als Juventus Turin wirst du nicht 25. Genau. Das ist einfach
so. Das muss man auch sagen, die Plätze 9 bis 24 spielen dann die nächsten K.O.-Rundenplätze aus. Die ersten 18 direkt.
Ganz genau. Wir haben uns mal darüber unterhalten, da könnte ich stundenlang referieren, weil ich gar nicht verstehe, warum diese reichen Clubs, außer dass sie selber alle Geld verdienen wollen, immer noch mehr, weil es ist ja, der Wettbewerb wird ja immer weniger. Ich bin ein Freund des alten K.O.-Systems. Ich weiß, ich lebe in einer anderen Zeit.
Nein, ich bin da ja komplett bei dir.
Landesmeisterpokal, Hin- und Rückspiel. Aber der neue Modus, ich finde ihn besser als diese Gruppenspiele, wo die Bayern oder Real schon am 4. Spieltag schon durch waren, weil jetzt musst du durchziehen, damit du unter die ersten 8 kommst, dann geht so eine Runde weg und auch diese Auslosung, die es ja gar nicht ist, jeder hat halt gleich starke Gegner. Das, wenn du früher als Top 4 warst, dann konntest du eigentlich schon sagen, ja, vielleicht schaffen wir es noch in die Europa League. Finde ich übrigens auch gut, dass es diese Verzahnung nicht mehr gibt. Mhm. Und jetzt hast
Es gibt keine, die in der Champions League scheitern und dann in der Europa League
weiterspielen. Und jetzt kriegt jeder 2 starke, 2 gute, 2 mittelstarke und 2 eher Nobodies in diese Gruppe. Dieses sogenannte Schweizer System ist ja mal erfunden worden. Wenn du eine ungerade Zahl hast, du spielst in deiner ersten Runde Tischkicker gegen irgendjemanden und spielst dann in der zweiten Runde gegen jemanden, der sein erstes Spiel auch gewonnen hat. So, das ist das System, damit immer Gleichstarke gegeneinander kommen. Das kannst du hier aber nicht machen, weil du musst ja Planungssicherheit für die Clubs haben. Deshalb wurden sie in 4 Töpfe eingeteilt, damit man ungefähr auf einem...
Weißt du denn das schon wieder?
Ich habe mich mit diesem Schweizer System befasst und ich kenne den Tischkicker-Weltmeister. Chris Marx aus Frankfurt, 13-maliger, der hat mir das mal erklärt.
Wo hast du denn den jetzt wieder ausgegraben?
Geiler Typ, mit dem habe ich schon ein paar Events moderiert.
Ich glaube, die UEFA hat ja bei den beiden nachgefragt.
Ja, bei Chris Marx und mir hat die UEFA nachgefragt.
Waren die am Flipchart und haben erstmal richtig
was aufgemalt. Das ist ja das, was ihn immer auszeichnet. Weil er aber auch bereit ist, in jede Kneipe zu gehen. Der trifft immer Leute, die haben Geschichten drauf. Und dann, und so bildet er sich fort und schon haut er hier
und irgendwann sitzt er in Nyon und erzählt.
Weißt du, wie der ungarische Meister im Tischkicker heißt? Attila Dragona.
Das muss ich auflösen. Ja, ehemaliger Spieler von Fortuna Köln, genau. Attila Dragona. Und das müssen wir ja auflösen und sagen, die Leute, es gibt übrigens auch Leute, die würden jetzt recherchieren, ob der Tischtennis gespielt hat.
Oder Tischkicker.
So. Attila Dragona, damals Fortuna Köln. Und der Auftrag an Thomas Wagner, den Namen hier heute zu platzieren, kommt vom langen Arm der DFL. Mehr will ich gar nicht sagen. Aber ein großer Fan dieser Sendung und auch ein großer Fan von Thomas Wagner.
Und von Frank Buschmann.
Also der hat das
Attila heute Dragona. Heute im Zug hat er mir das gesagt, kurz vor Frankfurt.
Und er hat noch einen Namen gehabt.
Boy Watermann, das war der Torwart von Alemannia Aachen.
Haben wir alles erfüllt? Geht das in Ordnung? Oder?
Nee, ich finde, das ist nicht erfüllt, weil man muss das ja so en passant.
Ja, er hat ja noch 2, 3 wahrscheinlich.
Aber Dragona habe ich doch jetzt einfach so
ein. Ja, aber der zweite zählt jetzt
nicht. Boy Watermann zählt nicht?
Zählt nicht.
Zählt nicht.
Vielleicht kurz, schreibt er uns noch einen neuen
du
Namen.
Du gibst Bescheid, wenn wir in die Werbung geben müssen, also Halbzeit. Ich glaube auch, dass wir das Spannende haben in der, ich hätte jetzt fast wieder gesagt, Gruppenphase, in der normalen Saisonphase, wo die Tabelle ausgespielt wird. Weil für mich sind da die ersten 8 nicht klar. Ja. Für mich ist aber klar, aus welchem Bereich von Teams diese ersten 8 kommen. Ganz da wird nicht plötzlich Brest oder so auftauchen. Das halte ich für ausgeschlossen. Was ich spannend finde, will da kein zu großes Fass aufmachen und gibt dem Volk Brot und Spiele. Aber die Mehrbelastung für die Spieler bei den großen Clubs, das sind dann auch die, die für Nationalmannschaften unterwegs sind und die in ihren Clubs auf allen Ebenen gefordert sind. Jetzt hast du diese deutlich erhöhte Anzahl von Spielen, international, Champions League, du hast große Ligen. Und dann kommt noch im Sommer nächstes Jahr eine Club-WM mit 32 Mannschaften. Ja. Also das ist der Umfang von bisherigen Weltmeisterschaften. Das konnte man bei den Weltmeisterschaften nicht auf sich sitzen lassen und macht die Weltmeisterschaft 26 auch nochmal größer. Mhm. Mit 48 Mannschaften. Mhm. Das ist ja übrigens komplett Gaga. So. Obwohl, auch immer schwierig, weil die Kleinen sollen ja auch mitmachen. Mhm. Egal. Irgendwann ist doch Schluss. Irgendwann sind die Spieler fertig und platt. Wo soll das noch hinführen?
Die Nations League zum Beispiel hat nicht mehr Spiele. Die Champions League hat jetzt 2 Spiele mehr, weil 8 Spieltage, ne, in der Vorrunde. Aber diese Club-WM, die ist für mich...
Naja, und für einige Spieler dann auch noch die Qualifikationsspiele für die nächste... Genau.
Also du kannst bis zu 17 Spiele jetzt haben. Jürgen Kohler hat gesagt, als damals Dortmund 97 waren es 11 Spiele. Mhm. Ja, ich bin bei dir. Mhm. Die Kader sind sicher größer als früher. Mhm. Aber eins muss man ja auch mal sagen, man schimpft immer auf UEFA und FIFA, was die sich alles einfallen lassen. Wäre ja auch mal eine Möglichkeit, dass irgendein Club sagt, pass auf, also da bin ich jetzt dann wirklich echt mal raus. Da spielen wir einfach nicht mit. Weil die brauchen es natürlich auch wieder für die internationale
Vermarktung. Ja, aber das ist die gleiche Diskussion. Die Clubs sagen auch gern, ja, Fernsehen und um Gottes Willen und das ist alles so teuer für die Fans. Ja, warum ist es so teuer? Ja. Weil das Fernsehen eine Schweinekohle für die Rechte zahlt.
Ganz genau. Deshalb braucht sich da keiner zu beschweren. Ja. Und da muss ich dann auch tatsächlich, das habe ich eben schon mal gesagt, es gibt halt Spiele, ich habe da tatsächlich von dem Thomas Müller oder dem Kimmich auch noch nie gehört, dass die sagen, das ist mir zu viel. Mhm. Ich glaube, du kannst das auch steuern, aber das ist doch ein, was soll das für ein Wettbewerb sein? Club WM mit 32, das ist wirklich für mich der absolute Schwachsinn.
Ja, und dann gehst du in die nächste Saison.
Richtig.
Und dann kommt eine WM im Folgesommer.
Du hattest früher in den ungeraden Jahren immer wenigstens einfach mal als Spieler, wo du mal 6 Wochen nichts gemacht hast.
Natürliche Pausen nutzen.
Wow. Lass uns einfach so in die Werbung laufen.
Na, ein bisschen Musik rein vielleicht. Bisschen.
Lass die Herzen höher springen. Käse Wunder in der Nacht, alle Gäste sind verzückt. Goldene Fäden hängen schwer.
Was für eine Show, da wirst du doch verrückt.
Das kannst du dir nicht ausdenken.
60 Minuten Volldampf,
Glanzparade.
Mit Frank Buschmann, Rolf Fuchs und Thomas Wagner. Das wird spitze.
Ja, heute wird extrem viel Flachpass gespielt in der Glanzparade. Timo Schmidtchen weiterhin da, Thomas Wagner, meine Wenigkeit. Und wir müssen noch einen Club besprechen, der Thomas ganz extrem am Herzen liegt. Das hat sich auch in der Fanschaft dieser Sendung intensiv rumgesprochen. Wird auch eigentlich gar nicht mehr diskutiert. Du bist großer Freund des FC Bayern München.
Ja, man hat mir eine Ehrenmitgliedschaft schon angegeben.
3 Spiele, 3 Siege, auch in Kiel jetzt am Wochenende 6-1, nach 7 Minuten 2-0 vorne. Ja, du hast ja schon gesagt, du glaubst, Leverkusen kann bis zum Saisonende mithalten. Also haben wir nicht die Gefahr der großen Bayern-Dominanz.
Also ich habe das Gefühl, dass wir haben uns ein bisschen, ich auch, darüber lustig gemacht, wie die Trainersuche ist. Ich finde, Kompany ist ganz ordentlich da angekommen. Ja. Man hört so aus der Mannschaft auch, dass er das gut macht. Mhm. Und was, glaube ich, wichtig ist für die Bayern, die haben ja letztes Jahr wirklich teilweise auch ein bisschen schleifen lassen. Dass selbst kleine Clubs irgendwann gesagt haben, nach dem 0-1, wir können gegen die noch mithalten. Mit solchen Spielen... Da wächst natürlich auch der Respekt wieder. Das Auftaktprogramm bei aller Liebe in Wolfsburg, da kannst du auch vielleicht mal einen Punkt lassen. Ne? Aber insgesamt habe ich das Gefühl, Kane ist scharf gestellt nach einem für sich schweren Sommer. Der war ja irgendwie nicht fit bei der EM. Das war auch nicht der Kane, den wir kennen. Ne?
Überhaupt nicht. Also da habe ich so gedacht, um Gottes Willen, ob die Bayern noch so viel Freude an ihm haben werden. Mhm. Sieht aber wieder ganz gut aus.
Die Spielfreude ist so ein bisschen zurück. Mhm. Ich finde, Kompany hat es auch ganz gut gemacht, dass er Kimmich, der natürlich... sich damit jetzt abgefunden hat, in der Nationalmannschaft hinten rechts. Das wirkt auch jetzt so, als wenn er das verstanden hat. Aber im Verein gibt er eben die Möglichkeit, da zu spielen. Jetzt kommt natürlich irgendwann in der Champions League später, ist die Abwehr dicht mit Upamecano und Kim, das ist die große Frage. Aber ich finde, das sieht von der Spielfreude anders aus, als es über weite Teile im letzten Jahr war.
Ja, Wichtigste hast du natürlich schon gesagt. Ich glaube auch, man muss mal noch abwarten. Das war bisher noch nicht so der ganz große Gradmesser. Aber genau das, man hat den Eindruck... funktioniert so miteinander.
Genau. Ne?
Aber auch da warten wir mal ab, wenn erste Rückschläge kommen. Was machen die denn perspektivisch dann mit Leroy Sané?
Eine gute Frage. Eigentlich höre ich immer von Leroy Sané, wenn er fit ist, und das stimmt auch, dann kann er den Unterschied machen. Wann war er gefühlt das letzte Mal fit und so? Ich glaube, unter was irgendwann?
Ja, zu Beginn der vergangenen Saison.
Genau, zu Beginn der vergangenen Saison. Da hat, ich meine, wenn der als Pfeil abgeht, das ist ja Wahnsinn.
Mhm. Wer das zuletzt, hat das Van der Vaart, glaube ich, gesagt, dass er glaubt, dass Sané, wenn der mit der richtigen Einstellung und wenn der mal einen Tritt in den Allerwertesten bekommen hätte, dann müsste er auf dem Level von ganz anderen.
Aber da habe ich ja schon hier in der Sendung ein paar Mal gesagt, er hat ja diesen Ruf, dass er irgendwie so einer ist, der so obercool ist, der vielleicht die letzten 10 oder 5% mal nicht liefert. Nochmal, ich weiß von Leuten aus dem engsten Kreis bei Bayern, dass der nicht der Typ ist, wie er nach außen wirkt. Ich habe den Vergleich mal schwierig, ich weiß, zu Toni Kroos gezogen. Der hatte auch immer den Ruf, ein total arroganter Lackel zu sein und Querpass Toni, und hast du nicht gesehen. Irgendwann haben die Fußballdeutschen ihre Liebe zu Toni Kroos dann doch auch noch entdeckt. Bei Sané ist es eben so, dass ich, was ihn ganz eklatant von Toni Kroos unterscheidet, er ist auch noch viel jünger, aber jetzt muss die Phase kommen, wo er dauerhaft spielt und wo er dauerhaft Leistung bringt. Und jetzt, und deshalb habe ich dich gefragt, das funktioniert ganz gut jetzt im Moment bei den Bayern. Das sieht organisch aus. Wie gesagt, wir warten die größeren Spiele noch ab. Aber es macht es für ihn ja nicht leichter. Und dann ist er wieder in dieser Rolle. Und dann kommt gleich noch eine Frage an dich, eine Fangfrage. Jetzt ist er ja in der Rolle, er muss sich ja erstmal wahrscheinlich über Kurzeinsätze anbieten. Er muss funktionieren, wenn er eingewechselt wird. War nicht immer so. Jetzt die Fangfrage an dich. Du hast die Verletzungshistorie angesprochen. Nicht fast sogar besser gewesen, Europameisterschaft weg und ganz darauf zu fokussieren, mal wieder wirklich in eine Bundesliga-Saison topfit zu gehen? Das ist ganz leicht, mit meinem Hintern hier auf dem Sessel sitzen zu sagen, eine Heim-EM sausen zu lassen. Aber wenn wir die gesamte Entwicklung nehmen, zum Turnier hin und jetzt mit dem Wissen, was passiert ist und wie die Saison jetzt gestartet ist, wäre das nicht eventuell schlauer gewesen?
Ich glaube, er hat ja Schambein. Ne? Mhm. Das ist ja eine der ganz großen Mysterien in der Fußball-Verletzungshistorie. Mhm. Keiner weiß genau, wo es herkommt, wie man es macht. Deine Frage zu beantworten, klares Nein. Ich hätte es an seiner Sicht auch gemacht. Mhm. EM, du kommst dann vielleicht rein, machst das entscheidende Tor. Dass es für ihn vom Aufbau besser gewesen wäre, das ist, glaube ich, gar keine Frage.
Aber du denkst, da denkt man nur...
Ich glaube, da denkt man nur daran. Ja. Ne? Und was mich aber erstaunt, damals auch bei City, er hat ja viel gespielt unter Pep Guardiola und trotzdem hat er ihn zu den Bayern weggelassen. Und er ist ja jetzt auch nicht der Faktor. Der hat ja solche Anlagen, wenn man seine Eltern sieht. Süleyman Sane, was der kämpfen musste, um in Deutschland Anerkennung zu kriegen.
Mary Wagner, Leichtathletin, die großartig war. Ja. Also der hat alles in die Wiege gelegt bekommen. Ne?
Ja, aber gerade seine Mutter, die sich ja auch quälen musste für Bronzemedaille damals in Los Angeles Gold. Wir haben das jetzt verglichen hier mit der Valueva oder wie das war. Die haben ja sich so quälen müssen für das Ganze.
Ich habe auch Mist erzählt. Ich habe gerade Mist erzählt mit Leichtathletik.
Nee, aber Regina Wagner, so. Genau. Der Name Wagner stimmt ja auch. Aber ich wollte sagen, was die dafür auch leisten müssen, ne? Und von daher, man vielleicht ist es auch nicht richtig, vielleicht ist der gar
Regina
kein
Regina Weber, oder?
Ja, Regina Weber.
Regina Weber,
rhythmische Sportgymnastik. Deshalb Valieva habe ich ja gerade. Genau. Deshalb habe ich das gerade gebracht bei der rhythmischen.
Aber wo wollt ihr jetzt damit hin?
Nein, wir sind bei die Grundvoraussetzung, die Leroy Sané mitbringt
bei
von seinen
Mutter,
Eltern.
Er hat das jetzt Regina Wagner mit Mary Wagner, das war auch eine
Leichtathletin.
Genau, verwechselt. Naja, egal. Also, bei Leroy Sané, ich finde, er hat alle Anlagen, er muss fit werden und das ist natürlich im Moment nicht einfach, wenn der Rest sich einspielt.
Aber die Frage, die Buschi eben gestellt hätte, hätte er das gemacht, hätte jeder gesagt, hey, was ist das für einer? Der hat nicht den Biss. Also das ist ja auch Schwachsinn.
Sehr guter Einwand.
Ja. Und der will diese EM spielen. Ja, ja. Und ich glaube, wenn er richtig fit ist, muss man gucken, weil Gnabry jetzt natürlich auch gerade wieder zurückkommt. Olise kam jetzt von der Bank.
Ich weiß nicht, was Goretzka, was den treibt. Also wenn du so
klar... Er war jetzt nicht im Kader.
Letztes Mal ist er in der 90. Minute eingewechselt worden. Und der ist ja 29, der will doch in die Nationalmannschaft
zurück. Aboy ist jetzt verletzt.
Also ich finde, man kann dann sagen, wenn du am Ende auf deine Einsätze kommst, dann werden alle sagen, boah, stark, wie du dich da durchgekämpft hast. Aber der bekommt ja wirklich so klar signalisiert.
Aber wenn wir gerade gesagt haben, läuft eigentlich ganz gut an bei den Bayern. Und jetzt haben wir Diskussionen. Das wird ja, je länger die Saison dauert...
Das kommen, klar.
Goretzka, Sané... Gnabry, die können echt noch Baustellen
Davis,
kriegen.
Davis, was ist mit der Vertragsverlängerung? Ja, ja. Kimmich, da geht es dann irgendwann ums Geld, hat Max Eberl gesagt.
Ja. Und dann irgendwann die Abwehr halt. Also Dyer sitzt jetzt immer auf der Bank. Hat,
ja, aber das ist übrigens das, was man von vornherein eigentlich gedacht hat, was eher so sein muss, dass Dyer auf der Bank sitzt. Also genau, wenn du mir letzte Saison gesagt hättest, der wird da plötzlich Stamm-Innenverteidiger, da hätte ich gesagt, bist du noch ganz knusprig.
Er war in der vergangenen Saison aber der Stärkste, so ehrlich muss man auch sein. Ich finde es allerdings auch gut, dass sie sich vorher committen und sagen, hey, das sind unsere zwei, die in der Innenverteidigung spielen. Jetzt müssen sie denen auch die Strecke
geben. Und man muss natürlich sagen, jetzt haben alle gesagt, De Ligt war eigentlich der Beste. Der hat ja jetzt eine Woche zum Vergessen gehabt in den beiden Länderspielen. Das gehört auch dazu. Und man kann natürlich nicht immer sagen, naja, die Bayern schmeißen mit Geld um sich rum, da haben sie jetzt wirklich mal gespart, der muss ja einen Wahnsinnsvertrag gehabt haben, dann kann ich das sogar auch verstehen, dass du sagst, Upamecano und Kim, aber da werden die Bewährungsproben noch kommen, das ist nicht Holstein Kiel. Ja, ist ja wirklich so.
Ja, ich... Nochmal, ich sage, Upamecano, guck dir den oft in der französischen Nationalmannschaft an, also der kann das.
Ja, klar.
Und Kim hat das in Italien auch nachgewiesen, dass er das kann. Das hat mich ja so gewundert letztes Jahr.
Aber bei Kim ist
ja, das wissen wir nicht.
Aber bei Kim ist ein entscheidendes Ding. Und da habe ich mich dann schon im Nachhinein, wenn du das guckst, wenn du zum besten Abwehrspieler der Serie A gewählt wirst, dann musst du was können. So. Aber der SSC Neapel hat in dem Jahr, wo die Meister wurden, haben die hinten relativ dicht gemacht und haben dann so nach vorne so ein bisschen den wilden Fußball über Osimhen und den Georgi, ich sag den Namen immer wieder falsch, du weißt, wen ich meine, gespielt. Und das war wie in einem Guss. Die Bayern spielen nicht hinten. Die Bayern spielen immer, die Abwehrspieler stehen an der Mittellinie. Und ich glaube, Kim hat ein Problem damit, dass der nur 5 entscheidende Zweikämpfe im Spiel hat und gar nicht so sich festbeißt.
Aber Thomas, wenn dir das schon auffällt, muss das doch einer Scouting-Abteilung bei Bayern München auffallen, dass wir, die Bayern, einen komplett anderen Fußball spielen als Juventus Turin. Also das ist ja keine Raketenwissenschaft.
Nee, genau.
Das ist ja keine Raketenwissenschaft.
Ja, aber trotzdem erwartest du ja manchmal was von einem Spieler. Sie haben damals Hernandez gekauft für 80 Millionen und dann hat Karl-Heinz Rummenigge, das ist der beste Abwehrspieler der Liga. Der hatte aber, ich sag's immer gerne, in 147 Spielen bei Atletico ein Tor geschossen. Hernandez ist ein super Abwehrspieler, aber bei Bayern musst du ja auch nach vorne eigentlich was bringen. Deshalb weiß ich es nicht. Aber das vielleicht hat Kim auch dieses Jahr gebraucht. Das kann übrigens auch sein. Mhm. Ne? Der ist ja, glaube ich, ein ruhiger Typ. Nochmal ein anderes Land. In Italien hat es funktioniert. Die Deutschen sind dann nochmal ein bisschen anders. Das kann auch sein. Mhm. Was mit Musiala?
Ja, ich weiß nicht. Jetzt legst du mir hier eine Falle. Weil er kriegt doch schon wieder Schweißausbrüche.
Nein, der Chef, der soll
hallo,
ja, das, wir sollen es kurz halten.
Ja, aber pass auf, weil ich ja gerade in der Werbepause gefragt habe, darf ich die Thematik Musiala und Didi Hamann ansprechen. Ja. Ich habe das wirklich nur in der Vorbereitung auf den Samstag so marginal mitbekommen. Aber ich habe mich tatsächlich gewundert, dass Didi Hamann dieses Fass aufgemacht hat, nachdem Fußball Deutschland und ich glaube sogar Fußball Europa von Musiala geschwärmt hat.
Dass selbst Ronald Koeman hat so, von den beiden geschwärmt.
Dass er ihm erstmal so, wie Didi halt manchmal ist, sagt, also boah, da muss ich aber was tun und immer Kopf unten und egoistisch und tralala. Warum macht er das aus fester Überzeugung, Didi? Oder macht das, Didi, sorry, aber das ist doch eine reine Provokation, oder? Das kann man ja auch, selbst wenn man sagt, Musiala hat noch Potenzial, noch besser zu werden, so kann man es ja auch machen. Ja. Und der kann noch mehr, wenn er noch häufiger mal einen Kopf oben hat. Warum macht er das in der Form?
Also ich glaube, ich liebe Didi als erstes
Mal. Ich auch.
Und ich glaube, dass er sich damals in England auf der Insel angeschaut hat, da sind ja die Experten noch viel krasser als bei uns. Mhm. Roy Keane, wenn der da sitzt und auch mal was macht. Und er möchte etwas sagen, was kein Waschi-Waschi ist und er möchte etwas zuspitzen. Er hätte sagen können, so, Musiala ist auf dem Weg, ein absoluter Weltklasse-Spieler zu werden. Es kann kaum einer so gut dribbeln wie er. Aber wenn er 3 hat stehen lassen, dann muss er den Kopf oben haben.
Aber das ist ihm zu soft.
Das ist ihm, glaube ich, zu soft. Aber er trifft trotzdem einen Punkt, würde mein Chef sagen, dass man, wenn man Musiala und Wirtz, es ist ja eine Gnade, beide zu haben, dass man vielleicht sagen kann, dass Wirtz noch ein bisschen mannschaftsdienlicher ist, obwohl Musiala ja gar keine Allüren hat. Das ist ja guter Junge. Aber es gibt auch Spiele, da läuft er dann vielleicht manchmal mit dem Kopf, er ist fast für mich der beste Dribbler, den es gibt auf dem Niveau. Trotzdem darf das ein Didi sagen. Wie er sagt, ist halt Didi-Style.
Ja, also das war so mein erster Eindruck. Ich habe geschmunzelt, ich kann das auch, weil ich unbeteiligt bin. Hab gedacht, da hat er mal wieder einen rausgehauen und habe mir gedacht, ich weiß schon warum, da will er einfach provozieren. Komm, du hast doch ein bisschen Göttel in der Buchse, weil du denkst, die Bayern sind dann sauer auf Sky. Wir sind nicht Sky, wir haben eigene Meinungen. Und der Didi ist auch bei Sky beschäftigt als Freelancer, aber der darf ja auch eine eigene Meinung haben.
Genau, ihr ja
so weit
auch.
Können ja die auch. Bayern sind.
Timo, wen würdest du lieber in deiner Kicker-Elf haben? Wirtz oder Musiala?
Also ich will das natürlich, es gibt bestimmt auch auf skysport.de gibt es bestimmt auch ein Managerspiel. Ja. Ne? Ich spiele das nämlich nicht immer nur bei den anderen.
Okay, ja.
Und dann würde ich natürlich auf jeden Fall mit
Musiala würdest du dir holen?
Nee, ich würde mit Musiala spielen. Hä? Ich finde Musiala toll. Ja, würde ich mitspielen.
Okay. Du?
Gut.
Das ist echt eine schwere Frage. Weil ich ja gerade gesagt habe, vielleicht noch ein bisschen mannschaftsdienlicher. Ich glaube, ich würde Wirtz nehmen.
Ich würde auch Wirtz nehmen, weil ich glaube, dass er das komplettere Paket hat.
Aber sie sind für mich beide. Ja. Und übrigens, wie jung Musiala auch noch ist, das darf man auch nicht vergessen.
21, ne?
Ja.
Und verletzungsmäßig, da musst du als Manager natürlich auch aufpassen. Ja. Und das war bei Musiala bisher noch nicht so.
Pass auf, habe ich nicht geplant, möchte ich hier noch kurz einschieben. Ich habe oft gesagt, die Fußballnationalmannschaft hat mich verloren. Sie hat mich eh bei der Europameisterschaft wieder gewonnen. Vielleicht auch schon in Ansätzen die letzten beiden Spiele vor der Europameisterschaft oder die tollen Spiele vor der Europameisterschaft gegen Frankreich und die Niederlande. Wenn wir schon über Musiala und Wirtz sprechen, mir ist es tatsächlich jetzt aufgefallen, wo ich purer Zuschauer wirklich nur war und eine Liga, die ich eigentlich nicht will, die Nations League will ich nicht, brauche ich nicht.
Da bin ich ganz anderer Meinung.
So, gleich. Ich habe mir das angeguckt und habe wieder gedacht, es ist geil, der deutschen Fußballnationalmannschaft beim Spielen zuzuschauen. Und es hat nichts damit zu tun, Bandwagon-Fan, und weil die Fußball-Europameisterschaft war gar nicht so erfolgreich, war übrigens aus im Viertelfinale. Aber da haben sie schon teilweise zumindest sehr schönen Fußball gespielt. Und jetzt machen sie so weiter. Und wenn wir hier schon wieder diese Spielchen machen, Musiala oder Wirtz, es ist ein Geschenk für jeden Fußballfan, diesen beiden gemeinsam im Trikot der deutschen Fußballnationalmannschaft zuschauen zu dürfen. Und diese Mannschaft, und da mal, ich habe ihn nicht zum Buschmann der Woche gemacht, weil ich mir da was anderes gedacht habe, aber ein Riesenkompliment an Julian Nagelsmann. Als Bundestrainer ist der Typ eine Wucht. Der verwirrt alle, der stellt auf, wie er davon überzeugt ist und sein Team. Da können die Experten und die Fans reden, wie sie wollen. Und er lässt einen geilen Fußball spielen. Die deutsche Fußballnationalmannschaft ist wieder echt. Und sie macht wieder Spaß. Das wollte ich noch loswerden.
Absolut. Er verwirrt sich manchmal auch ein bisschen selber. Ja. Die Aufstellung gegen Spanien hätte ich so nicht gewählt.
Ja, ja.
Aber du hast vollkommen recht. Es macht total Spaß. Und ich habe das letzte Woche schon gesagt. Es sind ja nicht mehr Spiele. Und ich spiele lieber gegen die Niederlande. Und Ungarn war in den letzten Jahren ja auch keine Laufkundschaft. Und du kannst sogar gar was gewinnen. Guck dir mal die Ahnengalerie an. Portugal, Frankreich, Spanien. Das ist jetzt nicht das Schlechteste.
Und warum gefällt dir die Nations League?
Entschuldige. Wenn das schon vergangene Woche gesagt wurde, warum müssen wir es dann nochmal sagen?
Ja, weil ich da nicht da war und ich wollte auch noch meinen Senf dazu.
Du kannst dir ja nochmal angucken.
Also wir können ich möchte ja auch mal was dazu sagen.
Aber Buschi, mir gefällt, es ist ein Wettbewerb, wo du auch Punkte nehmen musst. Und es macht auch die kleinen Mannschaften wie Georgien können sich über den Wettbewerb... es ist nicht so ein Ding, du fährst jetzt mal nach Bratislava und spielst gegen die Slowakei und da sagt die Hälfte ab. Ich finde es ein Wettbewerb und ich mag ihn.
Mhm. Wer ist denn Buschmann der Woche geworden?
Boah, du drückst aufs Tempo. Ehrlich, normal, wenn ich
immer... Der könnte eigentlich eine Galeere leiten. Ja, du könntest die Säule Galeere leiten.
Genau, du würdest dem Trommler sagen, wie er trommeln soll und die armen Kerle müssen rudern. Naja, wirklich.
Nationalmannschaft haben wir halt schon.
Okay. Ein bisschen, ja, dann kommen wir jetzt. Welche Kamera soll ich denn nehmen? Hast du da auch noch einen Vorschlag? Die oder die? Dann nehmen wir die vier.
Die vier.
Der Buschmann der Woche.
Der Buschmann. Der Buschmann. Der Buschmann der Woche.
Oma Marmoush. Eintracht Frankfurt. Wie ich drauf komme... mir ist am vergangenen Wochenende so ein Gedanke gekommen bezüglich Eintracht Frankfurt. Wenn du dir das anguckst, Marmoush, 2 Tore gemacht am Wochenende, Ekitike und dann kannst du noch der immer eingewechselt wird.
Matanovic.
Und dahinter der nicht feilschnelle, aber immer noch hin und wieder von einer genialen Idee beseelte Götze. Und mir ist so...
Larsen.
Ja. Und mir ist so der Gedanke gekommen, offensiv... Erinnert mich das so ein bisschen an die ganz großen Zeiten von Eintracht Frankfurt, die noch nicht so lange her sind. Pokalsieg, Europa League-Sieger, irgendwas, ich will jetzt nicht sagen Büffelherde 3.0, aber irgendwas erinnert mich dran und die spielen auch einen guten Ball. Die haben schon in Dortmund nicht schlecht gespielt zum Auftakt. Jetzt danach 2 Siege, das kann, wenn es richtig rund läuft für Eintracht Frankfurt unter die Top 5 gehen in dieser Saison.
Ja, von der Position waren sie letztes Jahr als Sechster ja gut eingeschätzt.
Ja, aber das war anderer Fußball.
Das war ganz anderer Fußball. Ich finde, sie können die Top 4 eingreifen. Mhm. Und ich sage es deshalb, du hast etwas Richtiges gesagt. Da sind Spieler da, der Kader ist breiter, die sind eingespielter. Er hat nicht wie letztes Jahr am letzten Tag der plötzlich Kolo Muani weg. Und da ist auch Topmüller ins Schwimmen gekommen. Ich habe eigentlich gar nicht gedacht, dass der die Saison, weil da war schon echt Murren im Frankfurter Stadtteil.
Du hast gedacht, der wird zwischen den beiden Spielzeiten entlassen?
Habe ich gedacht, weil Kröscher hat ja auch gesagt, wir müssen erstmal analysieren und sowas. Und mich erinnert, Büffelherde, das war ja Rebic, Haller, Jovic, das war ja so viel Power unter Adi Hütter. Mhm. Dann unter Glasner war es ja irgendwie so eine Mannschaft, hier mit mit Kostic und so. Das war, du wusstest, wie sie spielen, konntest es nicht verhindern. Hier, das ist richtig feiner Fußball in der Tradition von Eintracht Frankfurt. Ja. Krabowski, Hölzenbein, Nickel. Ja. Verzeiht mir, dass ich das sage. So war die Diva vom Main immer. Mhm. Spielen geilen Fußball. Und ich sage am Ende, das ist für mich ein ganz klarer, natürlicher Kandidat für Platz 5. Mhm. Und wenn einer schwächelt von oben, auch Champions League Anwärter.
Und haben ja mit Pacho trotzdem noch mal richtig viel Geld eingenommen. Ne? Ja. Also das auch noch so nebenher noch mal 40 plus gemacht.
Genau.
Und das fällt bisher auch noch nicht auf, dass der fehlt.
Ja, ja, ich mag diese Mannschaften. Da zählt auch der VfB Stuttgart zu. Eintracht Frankfurt, Leverkusen natürlich sowieso. Die diesen offensiv so attraktiven Fußballspiel. Und da gehört Frankfurt, Stand jetzt in dieser Saison wieder dazu. Das macht richtig Bock.
Und überleg dir mal, wo die Eintracht so vor 10 Jahren stand, dass die jetzt eigentlich so natürliche Europa-League-Teilnehmer sind. Da sind sie jetzt auch wieder dabei, freue ich mich. Nächste Woche bin ich da. Und das kann dann auch mal eine Mannschaft sein, was wir über Gladbach 9 Jahre lang gesagt haben, so auf der Schwelle der Champions League. Einmal haben sie ja selber da gespielt. Es macht total Spaß, Eintracht Frankfurt zuzugucken im Moment. Bin ich bei dir.
Und man muss jetzt dafür auch. Wie seht ihr das bei Bremen? Gestern in Unterzahl, Köln kommt rein, macht leicht die
Bude. Aber das ist ein komplett anderer Fußball, weil auch andere Qualitäten im Kader. Bremen wird nicht unter den Top 6 der Fußball-Bundesliga mitspielen, also soweit lehne ich mich raus. Trotzdem profitieren sie von einem funktionierenden System. Ole Werner macht das sehr, sehr gut, war auch letztes Jahr schon gut. Ich finde nicht, dass sie von der Qualität mit Eintracht Frankfurt mithalten können. Ich würde die mal noch nicht so hoch sehen. Sie sind auch noch ungeschlagen, ne? Ein Sieg,
zwei Spiele. Aber der Start war gut. Sie spielen jetzt gegen die Bayern. Das war wichtig, gestern zu gewinnen.
Mache ich in der Konferenz am Samstag.
Ja. Also einschalten bitte, die Konferenz. Aber ich bin bei dir. Sie waren letztes Jahr, haben ihnen nur 2 Tore gefehlt, um in die Conference League. Da gibt es ja Leute, die sagen, das ist ein Europapokal ähnlicher Wettbewerb 1-10. Aber ich finde, man darf als Werder auch offensiv mal Ziele wieder. Man kann schon sagen, wir möchten so Platz 7-8 sein. Ne? Sind jetzt gut reingekommen. Ole Werner macht das völlig unaufgeregt. Sie haben wenig auf dem Transfermarkt geholt. Mhm. Außer Keke Top ist da jetzt nicht so viel.
Ja, und den, der das Siegtor jetzt gemacht hat. Ne? Die haben sie ja jetzt
nachverpflichtet. Genau, ne? Also vor der Saison. Kühn, jetzt haben sie Köln.
Derrick Köln.
Von Galatasaray. Ja. Der hat so einen geilen Hammer. Ich finde, das ist eine interessante Mannschaft, die so ein bisschen, wenn die in so einen Flow kommen. Bremen dürstet ja auch immer noch nach den alten Zeiten. Aber das Stadion hat ja auch eine gewisse Wucht. Ne? Also ich sage am Ende Top 9 Werder.
Ja, und ich als Fußballromantiker und Traditionalist, mir sind ja so Clubs einfach nahe. Du hast es angesprochen. Wir können uns noch an die alten Zeiten erinnern, wenn es Werder im Weserstadion richtig hat krachen lassen. Wäre schön, wenn die weiter nach oben rücken würde.
Ich wünsche mir irgendwann noch mal wieder Nordderby in der Bundesliga.
Ich wollte gerade sagen, der HSV.
Ich wünsche mir einfach nur,
wo
stehen Sie im Moment in der zweiten Liga?
Ja, da. Aber trotzdem, 10 Punkte nach 5 Spielen ist völlig okay. Und gestern, das hat mir Spaß gemacht.
Hey, pass auf, so wie der HSV im Moment da steht, würde Schalke sehr, sehr gerne dastehen. Das noch ganz kurz, ich weiß, du wolltest Borussia Dortmund.
Nein,
noch,
das ist fantastisch.
Aber ich will Schalke.
Dortmund machen wir nächste Woche.
Schalke übrigens, zweite Liga gibt es natürlich rauf und runter bei Sky.
Ich habe Schalke gesehen am Freitag in Karlsruhe.
Ey, und da brennt es auch schon wieder richtig, ne? Da ist schon wieder
echt
Theater.
Sorgen machen.
Ist das so?
Ja. Weißt du, da kommt Ben Manga, der hat ja so einen Wundernamen aus Frankfurter Zeiten. Mit Gerrards zusammen, der will einen anderen Trainer auf Dauer, das sieht man. Gerrards hat eigentlich keine Chance und sagt, ich stelle die
aber
auf.
Aber dann müssen sie jetzt reagieren, dann können sie nur noch 10 Spiele warten.
Ja, aber ganz ehrlich, der Kader an sich, Gantenbein, Wasinski, Sanchez, also die habe ich, nein, jetzt mal im Ernst, die habe ich am Freitagabend gesehen. Der KSC, geiles Stadion, geile Mannschaft für die zweite Liga, Wucht ist alles drin. Die hatten keine einzige Torchance, Karaman hat einmal aufs Tor geköpft, war glaube ich abseits. Also um diesen großen Club muss es einem wirklich Angst, also die werden nicht absteigen, das glaube ich nicht.
Naja, was aber haben sie, 4 Punkte jetzt nach 5 Spielen?
Ja, ja, 4, jetzt haben sie Darmstadt und Münster hintereinander.
Gut, da müssen sie.
Da müssen sie, aber also wenn du denkst, dass die 19 noch im Achtelfinale der Champions League waren.
Ja, das ist eigentlich unvorstellbar. Mir tut das immer in der Seele weh. Auf der anderen Seite sage ich auch immer, diese Traditionsclubs, von denen wir immer schwärmen, die dann teilweise schon von der Bildfläche verschwunden sind oder dritte, vierte Liga, von nichts kommt nichts, im Positiven wie im Negativen. Da sind sie schon selbst schuld. Borussia Dortmund werden wir nicht mehr schaffen, Timo. Nee. Du hast gesagt, um 19.27 Uhr müssen wir runter sein.
Und du hältst dich da.
Möchtest du noch jemanden grüßen?
ich grüße Wolf-Christoph Fuß Frank Buschmann und Thomas Wagner.
Und Carsten Ruppel, den verlängerten Arm.
Ich weiß gar nicht, ob man den Namen nennen soll.
Doch, weil er hat mir noch einen geschrieben gerade eben.
Okay.
Ich soll den langjährigen Mannschaftsbetreuer des BVBs nennen. Fritz Lünschermann.
Kennst du auch noch?
Ja, natürlich.
Der gut aussehende, braungebrannte Mann, ja, der immer im Bus vorne rauskam und die Mannschaftsaufstellung verteilt hat.
Ja. Mein lieber Herr Gesangverein. Ja, Timo, das war's. Wir bedanken uns.
War schön, bei Buschi.
Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Ich hoffe, nicht nur uns.
Ja. Gut, der hat ja schon gar nichts mehr eingeblendet da.
Ja, war gut.
Ja,
es
war gut,
es wird besser.
Ja, wird besser.
Wir haben uns gesteigert.
Okay. Danke.
Gut, na dann.
Bis zum nächsten Mal. Bin ich nächste Woche eigentlich da?
Nee, ne? Ich glaube, wir sind in 2 oder 3 Wochen nochmal zusammen.
Niemand bleibt hier unbeeindruckt.
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.